Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Dieses Wort des heutigen Evangeliums hat den Lübecker Geistlichen Halt und Kraft gegeben in ihrem Dienst als Priester, als Pastor, in der Zeit ihrer Verhaftung und Verurteilung und sicher auch in ihrer Todesstunde. Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Über diesen irdischen Tod hinaus schenkt uns Jesus Christus sein ewiges Leben. Das ist der Glaube, der uns miteinander verbindet und der uns mit den Glaubenszeugen aller Generationen und in diesen Tagen ganz besonders auch mit dem Glaubenszeugnis der Lübecker Märtyrer verbindet. Vor 2 Wochen habe ich Ihnen in diesem Abendgottesdienst ja die Persönlichkeiten der 4 Männer näher vorgestellt und die Umstände ihres Lebens und ihres Schicksals beschrieben. Und in der letzten Woche wollte ich den Akzent legen auf den Widerstand, den sie in ihrer Zeit geübt haben und an dem wir auch bis heute wirklich Maß nehmen können. Ich möchte heute mit Ihnen, so ist es ja auch angekündigt, bedenken, inwiefern können die Lübecker Märtyrer auch Glaubenszeugen für unsere Zeit, Glaubenszeugen für heute sein? Und diese Frage muss man sich stellen. Es sind ja bald 70 Jahre vergangen seit den Ereignissen von Lübeck. Und die Generation der Zeitzeugen ist entweder schon recht alt geworden oder zumeist sind die Zeitzeugen auch schon verstorben. Und wenn es noch Täter aus der damaligen Zeit gibt, dann gilt das für die natürlich auch. Sie sind heute hoch betagt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn die Zeit dahin geht, dann muss man etwas tun, um das wirklich Wichtige und Wesentliche festzuhalten. Die Urkunden unseres Glaubens machen es ja ähnlich. Die 4 Evangelien werden in dem Augenblick aufgeschrieben, als die Zeitzeugen älter werden und festgehalten werden soll, was für alle wichtig ist, damit das Wesentliche, Entscheidende nicht verloren geht. Und ich habe den Eindruck, dass zurzeit in unserer Generation es viele Menschen gibt, die genau das auch wollen. Sie wollen etwas festhalten von dem, was eben nicht vergessen werden darf. Die Stolpersteine, die man auf den Bürgersteigen in vielen Städten finden kann, vor Häusern, in denen im Nationalsozialismus verfolgte oder zu Tode gekommene Menschen gelebt haben, sind zum Beispiel solche Zeugen. Etwas muss bewahrt werden, damit man daran denkt und es nicht vergisst. Liebe Schwestern und Brüder, wie war es? Die Verantwortlichen der damaligen Zeit haben sich dem gerechten Urteil häufig entzogen. Andere kamen vor Gericht. Sie büßten mit ihrem Leben oder bekamen lange Gefängnisstrafen. Wir erinnern uns zum Beispiel in Berlin, die Älteren werden sich erinnern, an das Kriegsverbrechergefängnis in Spandau auf dem Boden des Vier-Mächte-Status der Stadt. Heute versucht die Generation der Kinder und der Enkel, die Erinnerungen als Mahnungen zu bewahren. Und wenn wir uns in diesen Monaten mit dem Schicksal der Lübecker Geistlichen beschäftigen, dann ist das ganz genau auch diese Bewegung. Wir wollen die Erinnerungen als Mahnungen bewahren. In Lübeck selbst gab es nach dem Krieg immer diese Erinnerung an die Märtyrer. Und es hieß auch immer schon Märtyrer gedenken, obwohl natürlich das, sagen wir, das war die Stimme des Volkes. Es war ja noch keineswegs das Urteil der Kirche. Man begann sofort nach dem Krieg den Todestag, den 10. November, im Gedächtnis zu halten. Und es gibt ja bis heute dort eine schöne Tradition, dass immer am 10. November zur Todesstunde abends um 18 Uhr das Martyrologium vorgelesen wird und dann in der Kirche ein Gottesdienst gefeiert wird zur Erinnerung und Vergegenwärtigung der damaligen Ereignisse, was lange zurückliegt, aber was auch für uns wichtig ist, soll nicht in Vergessenheit geraten. Wenn wir in diesen Wochen uns auf die Seligsprechung vorbereiten, dann geschieht das, denke ich, auch auf diesem Hintergrund. Der Gedanke, eine Seligsprechung zu erwirken, war, so habe ich es wahrgenommen, eigentlich immer in Lübeck zumindest gegenwärtig. Zuerst in einem kleinen Kreis der unmittelbar Betroffenen. Aber es gab viel Zurückhaltung in unserer Diözese, so etwas zu beginnen. Es gab auch Meinungsverschiedenheiten dazu. Nach der Gründung des Erzbistums Hamburg, nach der deutschen Wiedervereinigung, suchte das Bistum, so ist es jedenfalls meine Einschätzung auch, nach so etwas wie einem Identifikationspunkt, nach dem, was das neue Bistum auch zusammenhält. Aber als Osnabrücker Bistumsangehörige dürfen wir sagen, es ist nicht nur das, eine Identität des neuen Erzbistums Hamburg, sondern es ist eben auch eine lebendige Brücke zwischen den beiden Diözesen, dem Erzbistum Hamburg und dem Bistum Osnabrück. Wenn wir in den Osnabrücker Dom gehen, dann denken wir daran, dass die drei katholischen Geistlichen dort zum Priester geweiht wurden. Wenn wir neben dem Dom das Osnabrücker Priesterseminar betreten, wissen wir, das ist das Haus, in dem sie sich auf die Priesterweihe vorbereitet haben. Und in diesem Haus, im Priesterseminar, gedenken wir ja auch nochmal in besonderer Weise der Lübecker Geistlichen. Glaubenszeugen für heute. Eine Seligsprechung, vor der wir stehen, wird das ins Bewusstsein vieler Menschen rufen. Es ist ja auch der Grund, weswegen Sie sich hier in der Kirche heute und an den voraufgegangenen Abenden, Donnerstagabenden, mit diesem Thema beschäftigt haben. Man kann sagen, dass in unserem Bistum ganz viele Gemeinden dieses Thema aufgegriffen haben. Und ich hörte gerade in der vergangenen Woche in Lübeck, dass sich dort mittlerweile 8.000 Menschen angemeldet haben, um an diesem Gottesdienst im Juni teilzunehmen. Man spürt also, dass das die Beschäftigung mit dem Schicksal, mit dieser dunklen Zeit unserer Geschichte, die Beschäftigung mit dem Zeugnis dieser Geistlichen doch Menschen bewegt und buchstäblich bewegt. Sie machen sich auf den Weg und berührt. Und dass das, was 70 Jahre zurückliegt, auch sehr gegenwärtig ist. Wir haben jetzt so viel Abstand der Zeit, dass wir umso deutlicher erkennen, wo Glanz und Elend der damaligen Zeit zu finden sind. Über das Elend haben wir nachgedacht, aber wichtig ist heute, den Glanz zu bedenken. Die Glaubenszeugen der damaligen Zeit gehören zu dem Glanz, dass Menschen zu ihrer Überzeugung gestanden haben, sich an ihr Gewissen gehalten haben und ihren Weg treu und mutig gegangen sind. Die Lübecker geistlichen Glaubenszeugen für heute oder anders gefragt, was können wir von ihnen heute lernen? Ein erster Punkt, den ich erkenne, an dem ich denke, dass wir ihn lernen können für heute, das ist ihr Gottvertrauen. Gottvertrauen. Wer sterben kann, wer will den zwingen, schreibt Prasek. Sie alle stammen aus dem kirchlich geprägten Elternhaus oder aus einem kirchlich geprägten gemeindlichen Umfeld. Das Märtyrersein ist ihnen dennoch nicht in die Wiege gelegt. Sie sind normale Menschen, die eine Berufung spürten und diesem Ruf folgen wollten. Sie haben Gottvertrauen sozusagen in ihrer Gemeinde oder in ihrer Familie gelernt, von ihren Eltern gelernt. Und dieses Gottvertrauen hat sie in ihren priesterlichen Beruf geführt, in ihren geistlichen Beruf geführt. Dieses Gottvertrauen hat sie in schlimmen Zeiten getragen und es hat sie auch bis in die Todesstunde begleitet. Darüber gibt es auch beeindruckende Zeugnisse der Zeit. Gottvertrauen können wir von den vergangenen Ereignissen für unsere Zeit lernen. Müller schreibt: Herr, hier sind meine Hände, lege darauf, was du willst, führe mich, wohin du willst, in allem geschehe dein Wille. Und Johannes Prassek: Jesus Christus, sei du mit mir, du hast dein Kreuz auf dich genommen, du weißt, wie schwer es ist, ein Kreuz zu tragen. Mein Herz ist bereit, o Gott, ich bin bereit. Gib mir deine Kraft zu überwinden und zu bestehen. Ein zweites, was nach meiner Meinung aus der Geschichte der Lübecker für unsere Zeit wichtig ist und uns bleibt: Wir lernen bei ihnen von ihrer Liebe zur Kirche. Sie hatten alle die Kirche kennengelernt als ihre geistliche Heimat. Sie wollten in dieser Kirche Priester sein und haben viele Mühen auf sich genommen, um es zu werden, und noch mehr Mühen in der kurzen Zeit, in der sie es waren. Sie spürten schnell und wussten um die Schwierigkeit, in der aufgewühlten Zeit der Diktatur zu leben. Sie waren dennoch optimistisch und froh. Manchmal denke ich, es ist einfacher, selig zu werden, wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung erlauben, es ist einfacher, selig zu werden, wenn man noch ganz jung und am Anfang steht. Ein langes Leben mag einen auch an Abgründe führen, die man bewältigen muss. Sie waren in der Begeisterung des Anfangs und liebten die Kirche und liebten den Dienst, den sie in der Kirche tun sollten und tun durften. Es war für sie ein Lebensziel und sie waren glücklich und dankbar, als Priester arbeiten zu dürfen. Zur Liebe zur Kirche gehört auch zu diesem Gedanken ein wichtiges Argument, ein wichtiger Punkt, der gerade jetzt auch noch einmal bei der Seligsprechung eine Rolle spielen wird, natürlich eine Rolle spielen wird. Das ist nämlich die Frage oder das Thema der Ökumene. Es ist ja etwas Außergewöhnliches, dass neben den drei katholischen Geistlichen, die selig gesprochen werden, im selben Gottesdienst auch an den evangelischen Pastor gedacht wird. Man hat die Formulierung gewählt, eine ehrende Erinnerung an ihn. Damit wird die Tradition der evangelischen Kirche geachtet. Und wenn Sie mich fragen, jede Ökumene beginnt auch mit der Achtung der Überzeugung des anderen. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was für unsere Zeit sehr wichtig ist, dass wir uns auch daran messen lassen. Es war ein Zufall gewesen, der den katholischen Prassek und den evangelischen Stellbring zusammenführte, eine Begegnung auf dem Friedhof, so wie es bis heute noch in großen Städten ist, auf zentralen Friedhöfen. Die eine Beerdigung ist beendet, die nächste wird gleich beginnen. In der Kapelle begegnen sich die Geistlichen, auch verschiedener Konfessionen. Sie kommen miteinander ins Gespräch und spüren eine seelische, geistige und geistliche Verwandtschaft. Also Liebe zur Kirche ist auch ein Zeichen der Ökumene. In Lübeck, so formuliert man es ja immer wieder einmal, floss ihr Blut gewissermaßen ineinander, buchstäblich ineinander. Und ich meine, in unseren Kirchen kann hinter ein solches Glaubenszeugnis niemand zurück. Zur Liebe zur Kirche gehört auch auszusprechen, dass die Lübecker Kapläne durchaus Zweifel hatten, ob ihr Bischof wirklich hinter ihnen stand oder ob er sie fallen gelassen hatte, wie man es ihnen deutlich zu machen versuchte. Heutige Forschungen haben ergeben, dass der Bischof weitaus mehr für sie getan hat, als man lange gewusst hat. Und die Begegnung des Bischofs mit seinen Geistlichen in der Zelle in Hamburg in der Zeit zwischen dem Urteil und der Hinrichtung ist eine für alle Seiten tief bewegende Begegnung wie zwischen Vater und Söhnen gewesen. Liebe zur Kirche ist, glaube ich, ein Impuls, den die Lübecker uns auch für unsere Zeit geben. Und einen dritten Punkt, den ich aus der Geschichte, der Lebensgeschichte und Leidensgeschichte der Lübecker Geistlichen für unsere Zeit herausstellen möchte, ist ihre Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu Gott lässt sich nicht von der Liebe zu den Menschen trennen. Selbst ein Einsiedler, der ganz wegen der Liebe zu Gott in die Einsamkeit geht, kann das nicht für sein eigenes Seelenheil tun. Er muss es immer für die anderen tun. Christus ist nicht für sich, sondern für die anderen gestorben. Und das ist das, woran wir immer wieder Maß nehmen. So ist das Leben der Lübecker Geistlichen ein Maßnehmen an dem Leben Jesu, der sich den Menschen zuwendet. Ein Maßnehmen am Leben Jesu, der den Leidensweg geht. Wir stehen unmittelbar vor der Karwoche, der den Leidensweg geht für die Menschen. Es ist ein Maßnehmen am Leben Jesu, der den Tod am Kreuz stirbt für uns Menschen. Und es ist auch ein Maßnehmen, ein Schauen auf das Geheimnis der Auferstehung, das uns eine Perspektive zeigt, die uns über dieses Leben hinaus Hoffnung schenkt. Und in all diesen Maßnahmen am Leben Jesu, so wie es die Lübecker getan haben, so auch wir, darin wird deutlich, es geht auch um die Liebe zu den Menschen. Gottvertrauen, die Liebe zur Kirche und die Liebe zu den Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, in einer schnelllebigen Zeit wird es vielleicht nicht viele Menschen geben, die ein solch mutiges Glaubenszeugnis wirklich tiefer bedenken. In unserer Diözese geschieht das in diesen Wochen. Ich bin sehr froh darüber und sehr dankbar dafür. Es ist gut und wichtig, dass das, was Menschen, denen das nicht in die Wiege gelegt war, getan haben, dass das nicht vergessen wird, sondern dass wir es lebendig halten, damit wir uns auch an ihrem Lebenszeugnis selber aufrichten können. Sind die Lübecker Geistlichen Glaubenszeugen für unsere Zeit? Sie haben sich nicht verbiegen lassen, ihr Leben gewann aus dem Glauben Kraft, ihr Sterben war von Hoffnung geprägt, ihre Liebe zu Gott war unerschütterlich. Unsere Generation darf froh sein, dass wir auf diese Glaubenszeugen schauen können. Sie sind heilige Märtyrer, Zeugen für unsere Zeit. In unserem Diözesankalender wird der 10. November als Gedenktag der Lübecker Märtyrer eingetragen. Jahr für Jahr werden wir im ganzen Bistum, auch im Erzbistum Hamburg und im Bistum Hildesheim, diesen Gedenktag begehen. Die Geschichte wird weitergehen. Die damaligen Zeiten werden weiter von uns entrückt sein. Aber ihr Gedächtnis bleibt uns für die Zukunft erhalten. Im Martyrologium des 10. November heißt es: So gingen sie vor uns her, Freude ausströmend über Dürre und verzweifelte Seelen, weil sie ihr Vertrauen auf Gott gestellt hatten. Die Wahrheit laut herausrufend in ihrer Predigt, als Lüge und Verschweigen herrschten, liebend mitten im Hass. Amen.